Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Die Zeit ging schnell um, die letzten 3 Wochen. Und ich habe noch das erste Wochenende in guter Erinnerung. Und ich muss gestehen, es war ein schönes Wochenende bei euch. Aber ich muss auch gestehen, es war auch eine ganze Menge Stoff, was ich das letzte Mal euch zugemutet habe. Ich hoffe, dass ihr das gut verarbeitet habt und dass ihr auch vielleicht die Möglichkeit hattet und auch habt, das eine oder andere nochmal vielleicht auch auf Kassetten nochmal zu hören oder auch sich die Unterlagen anzuschauen, nachzulesen. Denn das ist doch so viel Stoff, dass es auch wichtig ist, sich darüber auch länger so ein bisschen Gedanken zu machen. Ich darf euch herzliche Grüße ausrichten von meiner Frau und meiner Tochter. Leider konnten sie an diesem Wochenende nicht dabei sein. Sie sind also zu Hause geblieben, aber trotzdem herzliche Grüße von Ihnen. Ja, nochmal ganz kurz so zur Zusammenfassung. Wir hatten am ersten Wochenende so über Themen gesprochen. An dem Freitagabend ging es um die kommende Krise. Da ging es um die Frage, was kommt auf uns zu? Wie sieht es aus? Viele Christen, viele Adventisten haben Angst vor der kommenden Trübsal. Und welche Einstellung können wir diesen letzten Ereignissen entgegengehen? Und warum können wir trotz mancher Krise, die vor uns liegt, doch voll Vertrauen in diese Zeit gehen? Und wir haben gesehen, dass die meisten, die Angst vor den letzten Tagen und Ereignissen haben, eigentlich nur deswegen Angst davor haben, weil sie sich auf das konzentrieren, was Satan tut. Und wir wollen in diesem Seminar auch darüber nachdenken, was Gott tut in der letzten Zeit. Und deswegen ist heute Abend das Thema gleich, wir starten damit, mit dem Schönsten und Besten, was Gott für uns tun kann, nämlich seinen Heiligen Geist uns schenken, uns geben. Dann hatten wir am ersten Wochenende in der Predigt über die letzte Generation nachgedacht, über die Frage, wie nah sind wir an Jesu Wiederkunft? Wir können zwar nicht wissen, an welchem Tag er wiederkommt, aber wir wissen doch, dass er bald kommt. Und wir hatten auch eine Prophezeiung gelesen, nach der ich auch überzeugt bin, dass wir die letzte Generation sind, die Jesu Wiederkunft lebend erleben werden. Dann hatten wir am Sabbatnachmittag über die Frage der charismatischen Bewegung, der falschen Erweckung, der falschen Geistesausgießung nachgedacht und auch über die Reihenfolge der Endzeitereignisse. Und am Sonntag ging es über die Themen Sonntagsgesetz und die Sichtung. Nun, an diesem Wochenende werden wir einige weitere Themen haben. Heute Abend der Spätregen, morgen der laute Ruf und dann das Ende der Gnadenzeit und was dann noch damit zusammenhängt, alles Weitere. Ich denke, dass die Themen, die wir jetzt haben werden, noch ganz wichtig sind. Eigentlich hat das Seminar ja 21 Themen. Und ich habe von diesen 21 Themen so die 12 wichtigsten herausgesucht, dass wir darüber zusammen nachdenken und sie zusammen studieren. Und ich hoffe, es stört euch heute Abend nicht, dass ich nur im Hemd predige. Es ist so warm draußen. Das ist, denke ich, ja, ein bisschen angenehmer so zu predigen. Es ist ja interessant, noch einmal ganz kurz vielleicht auf das, was Sie auch das letzte Mal gesagt hatten, was momentan in der Welt so geschieht. Dass wir wirklich erkennen können, dass die Dinge, die so in der Prophetie vorausgesagt sind, auch heute in unseren Tagen geschehen. Wer die Zeitung in die Hand nimmt und daneben die Prophetie, wird erkennen, dass die Dinge sich erfüllen. Wir haben im Moment den ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt und was da so alles abläuft. Es ist das erste Mal, dass es einen ökumenischen Kirchentag gibt. Und der Bundespräsident hat interessante Worte gesagt bei der Eröffnungsfeier. Er hat nämlich gesagt, dass im 16. Jahrhundert, es war das Jahrhundert, wo es die Kirchenspaltung gab. Und das 21. Jahrhundert beginnt jetzt damit, dass die Kirchenspaltung überwunden ist und wieder die Einheit kommt. Und dieser Kirchentag, der jetzt, wo alle Christen gemeinsam das Feiern, diese Einheit dokumentieren soll. Und es geht sogar so weit, dass sie ein gemeinsames Abendmahl gefeiert haben, obwohl der Papst das streng verboten hat. Und der katholische Priester muss wohl mit Sanktionen rechnen, obwohl das es trotzdem gemacht hat. Aber man sieht, dass hier von der Basis her und von den Menschen her sie die Einheit wollen. Und jetzt, was noch interessanter ist, ich glaube heute war es oder gestern, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, ich habe es irgendwann zwischendurch jetzt gehört oder gelesen, dass der Dalai Lama da ist. Und wenn er kommt, ist er eigentlich so der Superstar der ganzen Veranstaltung. Er wurde genannt in der Presse, der Mann, der neben dem Papst, der Mann ist mit der größten charismatischen, mit der größten geistlichen Ausstrahlung. Und er hat gesprochen vor Tausenden von Christen, die alle begeistert von ihm sind. Man muss sich vorstellen, was das für ein Mann ist. Das ist ja nicht nur irgendein Vertreter einer Religion. Der Dalai Lama ist für die Buddhisten die in Menschengeform gekommene Gottheit. Und er vertritt den Buddhismus, der nach biblischen Grundlagen eindeutig eine okkulte Religion ist. Ja, weil das New Age, was wir heute haben, und diese ganzen Philosophien der Esoterik und des New Age, ist eigentlich Buddhismus in westlicher Form. Ja. Und er wird momentan als der Mann gefeiert, der hier die Religionen zusammenbringen kann. Das ist reiner Synkretismus, den wir hier haben zwischen den Religionen, was hier stattfindet, zwischen den christlichen Kirchen und dem Buddhismus. Ich bin gespannt, was noch so alles auf dieser Ebene kommen wird. Aber interessant ist, dass gerade auf den Kirchentagen man erleben kann, dass dort das abläuft, was die Menschen denken. Weil der normale Ablauf der christlichen Kirchen, was so Sonntag für Sonntag passiert, ist eine ganz andere Ebene, als was auf den Kirchentagen geschieht. Dort haben wir Dinge angefangen von Lesben, Homosexuellen und von Esoterik und von Buddhismus und Zen-Meditationen und alles Mögliche, eine bunte Mischung aus dem ganzen Garten des New Age, was dort an Kirchentagen abläuft. Und das ist, was die Menschen interessiert, was sie haben wollen. Und das, was ich letztes Mal auch schon mal sagte, dass wir heute eine Art Baukastenreligion haben. Das heißt, die Menschen sagen, ich suche mir überall das raus, was mir am besten gefällt. Und dann gehen sie dort zu den Buddhisten und sagen, doch, das gefällt mir ganz gut, was er da gesagt hat. Und was da die Bibel bei dem sagt, gefällt mir auch. Und dann bauen sie ihre Religion zusammen. Und jeder findet das gut, was er überall da und da aufschnappt. Und, ja. Und so gibt es nichts mehr, was die Menschen irgendwo verpflichtet. Jeder ist frei zu glauben und zu denken und überall das herauszupicken, was ihm gerade gut gefällt. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich sehr gefährlich ist, die eigentlich damit enden wird, dass man am Ende sagt, wir haben doch sowieso nur einen Glauben und alle Religionen haben doch nur einen Gott. Und im Endeffekt läuft es auf eine Art Grundethos, Grundreligion heraus, die irgendwann hier auch manifestiert werden wird. Gut, aber sicherlich in dem entgegen steht natürlich Gottes Wirken. Und wie wirkt Gott? Und was tut Gott? Und ich denke, wenn wir jetzt gerade sehen, wie diese Kräfte am Wirken sind und wie sie vor unseren Augen immer mehr und immer stärker werden, dann fragen wir uns, wo wirkt denn Gott? Und wird sein Wirken auch immer stärker und immer größer? Und das ist das, was wir heute Abend anschauen wollen. Ich zitiere aus einem Schreiben von Ellen White, aus einem Brief von Ellen White vom 5. Januar 1903. Sie schreibt dort: Eines Tages um die Mittagsstunde war ich gerade dabei, über das zu schreiben, was an der letzten Generalkonferenz geschehen hätte können. 1902 war die gewesen. Wenn die Männer an den verantwortlichen Positionen dem Willen Gottes gefolgt wären, dann wäre geschehen, was ich als ein Ereignis im Battlekrieg sehen konnte. Wir waren im Hauptsaal der Gemeinde versammelt. Das Treffen war gekennzeichnet durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Sein Wirken war tief und viele Anwesende weinten laut. Einer stand auf von seiner gebeugten Haltung und sagte, dass er in der Vergangenheit mit bestimmten Personen nicht in Harmonie gewesen ist und dass er keine Liebe für sie empfunden hat. Aber jetzt sieht er sich selber, wie er war. Der Redner wendete sich zu denen, die gebetet hatten, und sagte: Wir haben eine Arbeit zu tun. Wir müssen unsere Sünden bekennen und uns vor Gott demütigen. Mit gebrochenem Herzen legte er ein Bekenntnis ab, ging dann auf mehrere Geschwister zu und streckte ihnen, einen nach dem anderen, die Hand der Versöhnung entgegen. Die Betroffenen sprangen schnell auf, bekannten ebenso ihre Sünden, baten um Vergebung und umarmten sich weinend. Der Geist des Bekenntnisses breitete sich in der ganzen Versammlung aus. Es gab Freudenrufe, wie sie noch nie gehört wurden in der Kapelle. Dann erwachte ich von meiner Ohnmacht und für eine Zeit lang wusste ich nicht, wo ich war. Meine Feder war noch immer in meiner Hand und die Worte wurden zu mir gesprochen: Dies hätte sein können. All das hätte der Herr für sein Volk tun wollen. Der ganze Himmel wartete darauf, gnädig zu sein. Ich dachte darüber nach, was hätte sein können, wenn eine solche Arbeit in der Generalkonferenz geschehen wäre. Und eine schreckliche Enttäuschung überkam mich, als mir bewusst wurde, dass das, was ich gesehen hatte, nicht Wirklichkeit war. Ja, was hätte geschehen können? denke, es ist interessant, wenn wir mal einen kleinen Blick tun können hinter den Vorhang. Wir sehen ja immer nur, was abläuft, was vor Augen ist. Wir sehen nur die Geschwister. Wir sehen, was die Menschen sind und was sie tun. Aber es wäre doch mal gut, wenn wir einen Blick tun könnten in die Engelwelt. Und ich bin überzeugt, jetzt sind die Engel jetzt unter uns hier. Ich würde sie gerne mal sehen jetzt, was sie so tun. Und ja, wie sie an unseren Herzen wirken. Und ich weiß auch nicht, wo sie gerade bei dir an deinem Herzen wirken. Und was sie gerade machen. Ellen White hat einen Blick bekommen dafür. Sie durfte einen Blick tun in diese übernatürliche Welt. Und dann zeigte Gott ihr, was hätte geschehen können. Gott zeigte ihr, eigentlich habe ich vorgehabt, euch diesen Segen zu geben, aber ihr wart nicht bereit. Das heißt doch, dass eigentlich die Frage des Segens Gottes, den er uns schenken will, die Frage der Fülle des Segens Gottes von uns abhängt. Gott ist immer bereit, uns diese Fülle des Segens zu geben. Und wenn wir diese Fülle des Segens nicht erleben, dann hängt es von uns ab. Und darüber wollen wir uns heute Abend Gedanken machen. Was kann ich dazu tun, um diese Fülle des Geistes Gottes auch zu bekommen? Frühregen und Spätregen, was ist das überhaupt? Die Ausdrücke Frühregen und Spätregen kommen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld des Nahen Ostens. Damals bei Volk Israel gab es zwei verschiedene Regenszeiten. Im jahreszeitlichen Wechsel des Nahen Ostens wurde der Same vom Frühregen bewässert. Der Same ging dann euch auf und konnte keimen. Eigentlich regnete es dort nur zweimal, also zwei große Regenperioden. Bei uns regnet es fast ständig und immer, aber dort regnet es immer nur so zweimal. Und am Anfang einmal, wenn die Saat ausgesät worden ist, und dann kommt der Regen, und durch den Regen kann die Saat aufgehen. Und dann gegen Ende des Erntezyklus kommt der Spätregen. Und der Spätregen lässt die Früchte und das Getreide reifen und bereitet sie damit für die Ernte vor. Und das, was jetzt hier für die Landwirtschaft, ja, dieses Bild der Landwirtschaft wird jetzt gebraucht, und da gebraucht der Joel, um die Ausgießung des Heiligen Geistes zu verdeutlichen. Dass er sagt, so wie der Frühregen fällt und so wie der Spätregen fällt, so möchte Gott seinen Heiligen Geist in besonderem Maße ausgießen. Und da lesen wir mal einen Bibeltext aus Joel 2. Joel 2, die Verse 23. Und 3, Verse 1 bis 4. Und ihr Kinder Zions, freuet euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen, wie zuvor. Und denkt Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alte sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, wenn Joel hier vom Frühregen und Spätregen spricht, dann spricht er eigentlich davon, dass der Heilige Geist in besonderem Maße ausgegossen wird. Besondere Zeiten des Ausgießens, des Spätregens, des Heiligen Geistes darstellt. Und dann sagt er hier in Vers 4, Kapitel 3, Vers 4, es wird geschehen, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Was ist damit gemeint mit diesem Tag? Natürlich, es ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Das ist der Tag des Gerichts, der Tag der Abrechnung. Bevor dieser Tag kommt, wird Gott seinen Heiligen Geist in besonderem Maße ausgießen. Und genau da schreibt auch Ellen White im Großen Kampf. Es heißt dort auf Seite 464, ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Und genau das, dass es eigentlich eine Zeit der Erweckung ist, sie spricht hier davon, dass sein Volk erweckt wird. Und eine Erweckung heißt, dass man aufsteht vom Schlaf. Und diese Zeit der Erweckung wird auch im Joel davor beschrieben, in Kapitel 2, wo er sagt, Kapitel 2, Vers 12 und 13, bekehrt euch von ganzem Herzen zu mir, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Das heißt, habt eine echte innere Umkehr in eurem Herzen. Das ist genau das, was wir auch beschrieben haben in Offenbarung Kapitel 3, was Jesus an die Gemeinde Laodicea sagt, wo er ihnen sagt, ihr seid lau, aber ändert euch. Seht, erkennt euren eigenen Zustand und erkennt, wie ihr geistlich steht und verändert diesen Zustand. Und das ist genau der Punkt, wo Ellen White hier spricht, dass Gottes Volk erweckt wird zur ursprünglichen Gottseligkeit. Das heißt, zu der Frömmigkeit, zu dem Vertrauen, zu der engen Lebensgemeinschaft, so wie sie die Apostel, die Urgemeinde hatte. Was ist der Spätregen? Im großen Kampf, Seite 612. Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein. Wie am Anfang der Apostelzeit durch die Ausgießung des Heiligen Geistes der Frühregen fiel, um das Aussprießen des köstlichen Samens zu bewirken, so wird am Ende der Tage der Spätregen ausgegossen werden, damit die Ernte reife. Das heißt, dass hier Ellen White das vergleicht, den Frühregen mit dem Spätregen. Und zwar ist es so, dass damals, als Jesus gen Himmel fuhr, hat er seinen Jüngern versprochen, dass der Heilige Geist kommen wird, der Tröster. Und er hat ihnen gesagt, sie sollten auf ihn warten und sie sollten beten und sich vorbereiten. Und er kam. Und seitdem der Heilige Geist gekommen ist, bei Pfingsten, was sie mit dem Frühregen vergleicht hier, ist der Heilige Geist in der Gemeinde da und da geblieben. Aber der Heilige Geist wirkt nicht immer gleich stark. Der Heilige Geist kann mehr oder weniger stark wirken. Und wie stark er wirkt, das hängt davon ab, wie stark wir ihn wirken lassen. In uns und durch uns. Und wenn sie davon spricht, dass am Ende der Zeit der Heilige Geist nochmal ausgegossen wird, dann heißt das nicht, er ist zwischendurch weg gewesen und kommt dann nochmal ganz neu, sondern das bedeutet, er ist immer da. Aber dass wir dann eine Zeit erleben werden, wo wir als Gläubige in unserer Beziehung zu Gott Hindernisse hinwegräumen, die das Wirken des Heiligen Geistes behindert haben, dass er noch mehr und stärker wirken kann. Und dass dadurch der Heilige Geist noch stärker in uns und durch uns da ist. Das heißt, wir könnten rein theoretisch diesen Spätregen auch jetzt erleben und auch schon vor 100 Jahren erlebt haben, weil es von uns auch mit abhängt, ob wir bereit sind dafür in unserem persönlichen Leben und ob die Gemeinde bereit ist. Wann kommt der Spätregen? Ich habe noch einen Bibeltext noch vorher. Hosea 6, Vers 3. Hosea Kapitel 6, Vers 3. Es heißt hier, lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Es ist interessant wieder, was hier steht, was als Bedingung ist, als was als Bedingung genannt wird, damit der Spätregen kommen kann. Hier steht, lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Und interessant ist, dass Jesus in Johannes 17, Vers 3 sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, Gott erkennen, Jesus erkennen, bedeutet ewiges Leben haben. Und Gott erkennen ist nicht nur ein rein intellektuelles Erkennen, wie er ist, sondern erkennen heißt eigentlich eine enge Lebensgemeinschaft haben. Das Wort erkennen wurde im Alten Testament gebraucht für Mann und Frau, wenn sie eins geworden sind. Körperlich, seelisch, geistig. Und so wie Mann und Frau zusammen leben, so möchte Gott, dass wir mit ihm leben, ihn erkennen. Und dieses Erkennen wird hier als Bedingung genannt für den Spätregen, den Gott ausgießen möchte. Joel 2,23 haben wir eben schon gelesen, dass Gott hier den Spätregen ausgießen wird. Und dann lesen wir noch Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 21. Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 21. Hier haben wir einen Text, wo Petrus den Joel-Text auslegt. Und er sagt hier, wir lesen ab Vers 16 schon, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es ist interessant, dass Petrus diesen Joel-Text hier zitiert und auf den Frühregen bezieht, dass er sagt, das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Aber wir wissen aus dem Kontext von Joel 2, dass die eigentliche Erfüllung erst am Ende der Zeit kommt, bevor Jesus Christus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels. Wann wird der Spätregen kommen? Wenn man die Endzeitereignisse sich anschaut, wir hatten uns das letzte Mal angeschaut, was so nach und nach kommen. Wir hatten gesehen, es kommt das Sonntagsgesetz, die Sichtung und das Ende der Gnadenzeit und all diese Dinge. Wann wird der Spätregen kommen? Wenn dann wird der Heilige Geist im besonderen Maße kommen und da sein? Und zwar nach der Sichtung. Warum? Weil die Sichtung wird bewirken, dass in der Gemeinde eine Trennung kommen wird. Eine Trennung zwischen denen, die Gott wirklich folgen, und denen, die nur Mitläufer waren, die nur Namenschristen waren, die gar nicht wirklich im Herzen bekehrt waren. Und wenn diese Trennung da war, dann wird die Gemeinde eine reine, vorbereitete Gemeinde sein, und der Heilige Geist wird viel mehr und viel stärker wirken können als vorher. Ellen White sagt dazu, der große Streitpunkt, das Sonntagsgesetz, der so nahe bevorsteht, wird jene ausjäten, die Gott nicht eingesetzt hat. Er wird ein reines, wahrhaftiges, geheiligtes, geistliches Haus haben, das auf den Spätregen vorbereitet ist. Und dieses Zitat zeigt sehr gut und sehr deutlich die Zusammenhänge von diesen drei Ereignissen. Vom Sonntagsgesetz, von der Sichtung und dem Spätregen. Ich denke, dass diese drei Ereignisse fast gleichzeitig kommen. Aber sie hängen kausal zusammen. Das heißt, das eine bringt das andere nach sich. Nämlich das Sonntagsgesetz wird bewirken, dass die, die Gott nicht eingesetzt hat, nämlich die Mitläufer, dass die rausgehen werden. Und dann wird ein reines, geistliches, wahrhaftiges Haus Gottes, Gemeinde Gottes zurückbleiben, die auf den Spätregen vorbereitet ist. Das heißt, das Sonntagsgesetz wird die Sichtung bewirken und die Sichtung den Spätregen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen können, naja gut, wenn es erst später kommt, dann können wir ja uns ja noch Zeit lassen, dann können wir ja warten, bis es kommt. Ellen White sagt an einer Stelle, wer so denkt, wird den Spätregen gar nicht miterleben. Weil wenn wir glauben, dass das eine Zeit ist, die zukünftig mal kommt, dann werden wir uns gar nicht darum bemühen, dass wir vom Heiligen Geist verändert werden, um selber vorbereitet zu werden. Es ist wichtig, dass wir wissen und glauben, dass die Vorbereitung, die wir jetzt treffen, dass dadurch der Heilige Geist mehr wirken kann und dadurch diese letzten Dinge eingeleitet werden und der Heilige Geist dadurch, der Spätregen dadurch vorbereitet wird. Denn es wird nicht so sein, dass wir so herleben wie bisher und auf einem Schlag kommt der Spätregen und auf einmal sind wir alle ganz andere Menschen. Nein. Es wird etwas sein, wo was ansteigt, wo wir immer mehr und immer stärker von Gott geheiligt werden, wo wir von ihm verändert werden und wo wir durch die Veränderung unseres Lebens erleben werden, wie Gott, wie der Heilige Geist unser Leben verändert und dadurch er noch mehr in unserem Leben wieder wirken kann. Das ist ein Prozess, dass der Heilige Geist immer stärker in uns und durch uns wirken kann. Wir haben dieses Konzept vom Frühregen und Spätregen. Und es ist interessant, dass Ellen White den Frühregen nicht nur bezieht auf die Zeit von Pfingsten, damals, der Urgemeinde, sondern sie hat eigentlich drei verschiedene Dinge, die sie damit beschreibt. Das Erste, was sie mit dem Frühregen beschreibt, ist die Frage der Heilsgeschichte. Das heißt, dass sie damit die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten meint. Dass sie sagt, so wie der Frühregen die Saat bewässert, dass sie aufgeht, so tut der Spätregen die Ernte zur Reife bringen, dass sie eingefahren werden kann. Und so sagt sie, so ist damals, als die christliche Gemeinde entstand, der Heilige Geist besonders ausgegossen worden, damit die Saat aufgeht, damit die christliche Gemeinde starten kann, beginnen kann. Und so wird am Ende der Zeit der Heilige Geist noch einmal wirken, ganz besonders stark, damit die letzte Ernte der Erde eingebracht werden kann und Jesus wiederkommen kann. Also sozusagen heilsgeschichtlich für die Gemeinde Gottes, am Anfang der Gemeinde und am Ende der Gemeinde, Saat und Ernte. Das beschreibt sie so, wie am Anfang der Apostelzeit durch die Ausgießung des Heiligen Geistes der Frühregen fiel, um das Aufsprießen des christlichen Samens zu bewirken, so wird am Ende der Tage der Spätregen ausgegossen werden, damit die Ernte reife. Das ist also dieses Konzept, wo sie sagt, zu Beginn der christlichen Gemeinde, in der Urgemeinde, bei der Apostelzeit, bei der Start, der Samen konnte aufgehen und am Ende der Zeit, am Ende der Tage, kurz vor Jesu Wiederkunft, wird der Spätregen kommen, der bewirken wird, dass die Ernte reift und Jesus wiederkommt. Sie bezieht aber auch diese Zeit des Frühregens in die Endzeit hinein. Und zwar, sie meint damit eine Zeit der Erweckung vor dem Spätregen. Und zwar, sie beschreibt damit, dass es eine Zeit ist, wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Eine Zeit der Erweckung. Eine Zeit, wo wir unsere Lebensweise ändern sollen. Eine Zeit, wo wir Materialismus, Weltlichkeit und Sünden ablegen. Eine Zeit, wo wir unsere Beziehung zu Jesus stärken. Das heißt, es ist eine Zeit, wo die Gemeinde, wo jeder von uns selbst, bevor der Heilige Geist im Sondermaße ausgegossen wird, eine persönliche Erweckung, eine persönliche Veränderung erleben wird. Und Ellen White sagt, wer diese persönliche Erweckung, wer diese Zeit der Erweckung nicht erlebt, wird den Spätregen auch nicht erleben. Und er wird gar nicht merken, dass der Spätregen fällt. Und wenn der Spätregen wirklich fällt, dann wird er sagen, das ist Fanatismus und wird sich davon abwenden. Ein Zitat dazu. Viele haben zu einem Großteil versäumt, den Frühregen anzunehmen. Sie glauben, dass dieses Versäumnis durch den Spätregen wettgemacht wird. Das heißt, sie sagt, es gibt viele Christen, viele Adventisten aus unseren eigenen Reihen, die glauben, ich muss mich gar nicht verändern. Die sagen, ja, ich bin doch ganz gut und ich habe genug und ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich habe einmal Ja zu ihm gesagt und jetzt gehe ich jeden Sabbat zum Gottesdienst und ich gebe meinen Zehnten und das ist doch, das reicht doch. Was will Gott noch mehr von mir erwarten? Aber sie haben nicht erkannt, dass es auch entscheidend ist, wichtig ist, wie ich mit Gott lebe. Dass Gott mein Leben verändern möchte. Und dass Gott mich persönlich vorbereiten möchte, durch mich zu wirken für andere. Und wenn ich diesen persönlichen Frühregen nicht erlebe, diese Zeit der Erweckung, der Hingabe an Gott, dann wird der Spätregen auch nichts ausrichten können. Wenn nicht der Frühregen fällt, dann gibt es kein Leben. Wenn der Frühregen nicht seine Arbeit beendet, kann der Spätregen nicht einsetzen. Und das bezieht sich jetzt hier auf die Gemeinde oder auf jeden Einzelnen. Sie sagt, in deinem persönlichen Leben, wenn du dein Leben Gott gibst, wenn du dich bekehrst, ist das eigentlich der Frühregen. Das heißt, dass du hier den Heiligen Geist bekommst und dass der Heilige Geist jetzt in dir ist und an dir arbeitet und dich verändert. Und dass er dich erweckt, immer wieder erweckt, um die Beziehung zu Jesus eng zu halten. Das ist die Saat in deinem Leben, die aufgeht. Und die Ernte ist dann am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dass hier der Heilige Geist im Sondermaße ausgegossen wird und dass wir dadurch vorbereitet sind durch unsere persönliche Offenheit dem Gott gegenüber. Und das Dritte ist der persönliche Frühregen, den jeder Einzelne erlebt. Sie sagt, so wird der Herr auch durch Regen genug geben, den Frühregen und den Spätregen. Im Mittleren Osten fällt der Frühregen zur Zeit der Aussaat. Er ist notwendig, damit der Same keimen kann. Unter dem Einfluss der wachstumsschenkenden Regenschauer gehen die zarten Schösslinge auf. Der Spätregen fällt gegen Ende des Wachstums, der Wachstumszeit. Er trägt zum Heranreifen des Getreides bei und bereitet es für die Ernte vor. Gott benutzt diese Naturgeschehnisse, um das Werk des Heiligen Geistes zu erklären. So wie Tau und Regen zuerst fallen, um die Saat zum Keimen zu bringen und dann, um die Ernte heranreifen zu lassen, so wird der Heilige Geist verliehen, um den Prozess des geistlichen Wachstums von einem Stadium zum anderen voranzubringen. Das Reifen des Getreides symbolisiert die Vollendung des göttlichen Wirkens an den Menschen. Durch die Macht des Heiligen Geistes wird das Bild Gottes im Wesen des Menschen vollendet, bis wir völlig umgewandelt sind in das Bild Christi. Das bezieht sich jetzt auf die Frage der persönlichen Heiligung. Dass sie sagt, wenn du dich bekehrst, erlebst du deinen persönlichen Frühregen, das heißt, dass der Heilige Geist in dich kommt und dass du dann in einen Prozess hineinkommst, dass Gott dich verändert, dass du Jesu Charakter ähnlicher wirst, bis du vollkommen umgewandelt bist. Und dieses vollkommen umgewandelt sein ist für sie denn im Spätregen, in der letzten Zeit. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mich persönlich auf den Spätregen vorbereiten? Wie können wir uns als Gemeinde auf den Spätregen vorbereiten? Ich denke, es nützt wenig, wenn wir über den Spätregen reden, wenn wir darüber Bescheid wissen, aber wenn wir das Ganze nicht erleben. Und die Frage ist, wie kann ich sicher sein, dass ich dabei bin? Und wir können sicher sein. Wir dürfen diese Heilsgewissheit haben, dass wir dabei sein dürfen. Wodurch? Indem wir mit Gott zusammenarbeiten. Ich habe jetzt einige Zitate von Ellen White zusammengesucht, wo sie von der Vorbereitungszeit auf den Spätregen spricht. Ich denke, dass es ganz wichtig ist. Das sind Dinge, die eigentlich immer wichtig sind. Aber gerade in der letzten Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt leben, wo die letzten Ereignisse vor der Tür stehen, dass jetzt das besonders wichtig ist. Testimonies to Ministers, Seite 511, 512. Das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, soll für alle, die darum bitten, das Zeitalter des Heiligen Geistes sein. Bittet um seinen Segen. Es ist Zeit, dass wir uns Gott stärker weihen und hingeben. Es ist die Zeit des Spätregens, in der der Herr seinen Geist in großem Ausmaß geben will. Betet beständig und wacht im Geist. Wir lesen dazu den Text aus Lukas 11. Lukas 11, Vers 9 bis 13. Lukas Kapitel 11, die Verse 9 bis 13. Jesus sagt hier, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wozu fordert Gott uns auf, Jesus uns auf an der Stelle? Wenn er sagt, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, dann meint er damit in erster Linie, in Vers 13 sagt er das, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen. Und Jesus sagt, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann wird Gott uns unsere Bitten auch erhören. Auch Ellen White sagt hier, bittet um seinen Segen. Es ist Zeit, dass wir darum beten, um den Heiligen Geist, darum, dass er kommt, dass er mehr wirkt. Zwei Dinge habe ich hier aufgeschrieben. die wir aus diesem Zitat von Ellen White und aus dem Bibeltext heraus ableiten können. Erstens, bitte um den Heiligen Geist und um Gottes Segen. Und zweitens, eine verstärkte Hingabe an Gott. Aber ich muss euch warnen davor. Wenn ihr dafür bittet, um den Heiligen Geist in eurem Leben, dann müsst ihr euch nicht beschweren, wenn was geschieht in eurem Leben. Denn dann kann nämlich sein, dass Gott euch manche Dinge, die vielleicht zwischen euch und dem Heiligen Geist stehen, euch darauf aufmerksam macht. Vielleicht irgendwelche Lieblingssünden, die ihr gerne tut. Oder irgendwelche anderen Dinge, die euch so angenehm sind, die Gott euch wegnehmen möchte. Es ist gefährlich, darum zu bitten, um den Heiligen Geist. Das ist nämlich mit der Ruhe vorbei. Natürlich ist es aber auch schön, darum zu bitten. Denn wenn wir diese Dinge auch weglassen und wenn wir darauf eingehen, auf das, was Gott uns dann zeigt, dann werden wir erleben, wie unser Leben viel kraftvoller, viel geistvoller wird. Und wie Gott durch uns Dinge tun kann, von denen wir vorher nur träumen konnten. Ich denke nur daran, wie das Volk Israel versucht hat, die Stadt Ai anzugreifen. Und da war einer, der hat es nicht so genau genommen. Der hat gesagt, naja, Gottes Befehl, nichts von der Beute zu nehmen von Jericho, was war ganz gut, aber naja, so ein bisschen sieht da keiner, merkt da keiner, weiß da keiner. Außerdem für einen guten Zweck auch noch, ja. Und das also. Aber das bedeutet, sie haben erst den Sieg erlangt, als dieser Betrug, dieser Diebstahl aufgedeckt worden ist, als es beseitigt worden ist, was zwischen Gott und ihnen stand. Es hat wehgetan, natürlich hat es wehgetan, das zu beseitigen. Aber dafür war nachher umso mehr Gottes Wirken sichtbar. So ist es auch in der Gemeinde und auch im persönlichen Leben. Es kann manchmal wehtun, konsequent zu sein. Ja. Aber der Segen ist umso größer. Gott sagt uns ja nicht etwas, um uns dadurch zu schaden. Aber manchmal muss Gott auch wehtun, damit wir den Segen haben. Damit wir das Leben in Fülle haben. Damit wir seinen Geist in Fülle haben. Wie können wir uns noch vorbereiten auf den Spätregen? Wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 12 bis 14. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ödelberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren beieinander, stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Was haben sie getan, um sie vorzubereiten? Sie waren zusammen. Einmütig im Gebet. Und wenn ich noch daran denke, wie sie noch einige Tage vorher beim Abendmahl darum gezankt haben, wer den besten Posten im Reich Gottes kriegen sollte, ist von diesem Egoismus, von dieser Selbstsucht nicht mehr viel zu sehen. Hier stehen sie zusammen. Sie beten füreinander, miteinander. Sie sind einmütig im Gebet. Wir als Christen sollten alle Streitigkeiten beilegen und uns Gott zur Rettung der Verlorenen ganz hingeben. Wir sollten im Glauben um den verheißenen Segen bitten und er wird kommen. Die Ausgießung des Geistes zur Zeit der Apostel war der Frühregen und das Ergebnis war herrlich. Doch der Spätregen wird noch reichlicher fließen. Wenn schon damals der Frühregen groß war und Ellen White sagt, der Spätregen wird noch größer, herrlicher sein, das muss das für eine schöne Zeit sein. Ich freue mich darauf. Es muss begeisternd sein. Was der Spätregen für Auswirkungen hat, gucken wir uns gleich nochmal an. Aber sie haben sich auch vorbereitet darauf. Was sagt Ellen White? Wir als Christen sollten alle Streitigkeiten beilegen. Meine Lieben, wenn wir uns streiten, was ist eigentlich der Grund dafür? Was ist der Grund für einen Streit? Meistens ist es doch unser Egoismus, dass wir uns selbst, unsere Meinung so wichtig nehmen, dass wir nicht bereit sind, auch mal einen unteren Weg zu gehen. Alle Streitigkeiten beilegen. Ist nicht zu viel verlangt? Normalerweise sagt man doch, naja, wir sind alle verschiedene Menschen. Und jeder ist so mit seinen Fehlern, mit seinen Sachen behaftet. Aber Gott möchte uns verändern. Und Gott kann uns verändern. Er konnte die Jünger innerhalb von wenigen Tagen von den streitenden Jüngern, die um den besten Posten geschachert haben, zu Menschen machen, die sich hier selbst ihm untergeordnet haben. Und diese Veränderung kann ganz schnell geschehen. Und diese Veränderung kann Gott auch an deinem Herzen ganz schnell tun. Das ist nur eine Sache unserer innersten Einstellung, unserer innersten Hingabe. Die Frage, welche Kraft, welche Motivation dein Leben führt und was dich motiviert, was zu machen, ist das Entscheidende. Ich denke, es ist möglich, Gemeindeleiter zu sein, Prediger zu sein, Vorsteher zu sein, aus egoistischen Gründen, um Macht zu haben, um vorne zu stehen, um Ehre zu bekommen, um angesehen zu sein. Es gibt so viele Motive, warum man in der Gemeinde sich einbringen kann, um sich nützlich zu machen, um ein gutes Gefühl dabei zu haben. Aus welchen Motiven heraus kommst du zur Gemeinde? Aus welchen Motiven heraus bringst du dich ein in der Gemeinde? Dienst du der Gemeinde? Das sind alles Fragen, die unsere Motivation ansprechen und die manchmal auch genau das ausmachen, warum wir immer wieder in Streit geraten. Alle Streitigkeiten beilegen. Wisst ihr, wann man anfangen kann damit? Jetzt. Jesus sagt, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das heißt, wenn du mit jemandem im Streit bist, dann sprich dich aus mit ihm, bevor der Tag zu Ende ist. Und übrigens, wenn wir das immer machen würden, ich bin überzeugt, dann würde es kaum noch Scheidungen geben. Das Problem ist, auch bei Ehepaaren, dass sie Dinge anstehen lassen. Und dass sie mit dem Grollen im Bauch ins Bett gehen. Und die Dinge nicht immer wieder bereinigen. Wir brauchen es immer wieder, die Bereinigung, auf den anderen zuzugehen. Und das kostet Mut, Selbstüberwindung. Das heißt, wenn ich zum anderen gehe und sage, tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, das heißt innere Größe. Das fällt nicht leicht. Was sagt Ellen White noch? Alle Streitigkeiten beilegen und uns Gott zur Rettung der Verlorenen ganz hingeben. Uns Gott zur Rettung der Verlorenen ganz hingeben. Was ist in deinem Leben das Wichtigste? Bequem zu leben? Schönes Haus zu haben? Schönes Auto? Familie zu haben, angesehen zu sein? Wie stark ist in deinem Leben, in deinem Inneren der Drang, anderen von Jesus was zu erzählen? Dass andere Menschen durch dich gerettet werden? In dem Moment, wo wir uns Gott ganz hingeben, wird er in uns diesen Drang, andere zu retten, hineinlegen. Diesen Drang, Verlorene zu retten, kann niemals aus uns selbst kommen. Ich kann auch missionieren gehen, aus egoistischen Gründen. Kann ich machen, natürlich, es geht auch. Die Frage ist wieder aber, aus welcher Motivation heraus will ich gehen? Möchte ich Menschen von Jesus erzählen? Möchte ich Menschen zu Jesus führen? Verlorene retten? Das können wir nicht aus uns selbst heraus. Das heißt, der innere Drang, Menschen für Gott zu retten, kann nur kommen durch meine enge Beziehung zu Gott. Und wenn ich mit Gott in Verbindung stehe, dann wird dieser Drang da sein. Das heißt nicht, dass ich unbedingt, dass jeder von uns predigen muss oder dass jeder von uns Bibelstunden geben muss. Das heißt das nicht. Aber dass ich persönlich einen inneren Drang habe, Menschen für Gott zu retten und mich dafür einsetze, wie auch immer. Ich habe das hier folgendermaßen ausgedrückt. Erstens, von dem Zitat von Ellen White, Beilegen aller Streitigkeiten, Hingabe zur Rettung der Verlorenen und auch Bitte um den Spätregen. Wie oft betest du um den Spätregen? Ich habe mal von einem Prediger gehört, als er darüber sprach, der sagte, was, da muss man doch nicht drum beten. Der Heilige Geist ist doch da. Wir müssen um den Heiligen Geist gar nicht bitten. Er ist doch da. Wenn Ellen White hier sagt, dass wir darum beten sollen, um den Heiligen Geist, dann heißt es nicht, dass der Heilige Geist nicht da ist und dass er dann erst kommen soll. Nein, der Heilige Geist ist ja da, dass er überhaupt wirkt an uns. Sonst würden wir gar nicht erst zu Jesus gekommen sein. Aber wir beten darum, dass er noch mehr wirkt in unserem Leben und dass er noch mehr tun kann. Jesus hat nicht umsonst gesagt, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen und er wird ihn uns schenken. Es ist wichtig, dass wir darum beten, um den Heiligen Geist und um den Spätregen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Ich denke daran, wie Daniel gebetet hat. Was hat der Daniel getan? Gegen Ende seines Lebens, er hat Jeremia studiert und hat erkannt, Jeremia hat gesagt, 70 Jahre wird das Volk Israel in der Gefangenschaft sein und dann werden sie wieder zurückkommen. Und er hat dann nachgezählt und gemerkt, die 70 Jahre gehen jetzt zu Ende. Was hat er getan? Er hat gebetet. Er hat gesagt, lieber Gott, die 70 Jahre sind jetzt um und ich bitte dich, erfüll du jetzt deine Verheißung. Lass dein Volk Israel wieder zurückgehen. Die Verheißung war ja da. Warum hätte er darum beten sollen? Wir dürfen auch darum beten, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Der Daniel hat es getan. Und Gott hat sein Gebet erhört. 21 Tage hat er dort hat der Engelsfürst dort mit dem Engelsfürsten von dem König von Persien gekämpft. Ihr kennt die Geschichte von Daniel 10 und so weiter, ja. Aufgrund des Gebetes von Daniel hat Gott angefangen, seine Verheißungen wahrzumachen. Und meine Lieben, wenn wir jetzt in der letzten Zeit leben und wir glauben, dass wir in der letzten Zeit leben, dann heißt das, dass wir auch darum bitten dürfen, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht, nämlich, dass er den Heiligen Geist in besonderem Maße ausgießt. Darum dürfen wir beten. Und wenn wir darum beten, werden wir auch immer wieder daran erinnert werden, dass Gott auch uns auffordert, uns vorzubereiten. Offenbarung 3, Verse 15 bis 18. Offenbarung Kapitel 3, Verse 15 bis 18. Hier haben wir die Botschaft an Laodicea. Und Jesus sagt hier, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Hier haben wir den Rat Gottes an uns. An uns Christen, die wir in der letzten Zeit leben. An Laodicea. Und Ellen White drückt es so aus, Erfahrung und Gesichte, Seite 71. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne Schutz. Sie hatten die so dringend nötige Vorbereitung vernachlässigt. Deshalb konnten sie die Erquickung nicht empfangen, die alle haben müssen, um für ein Leben in der Gegenwart eines heiligen Gottes geeignet zu sein. Alle, die sich weigern, sich von Propheten abschleifen und behauen zu lassen und versäumen, ihre Seelen im Gehorsam der ganzen Wahrheit gegenüber zu reinigen, alle, die nur zu gerne glauben, ihr Zustand wäre besser, als er in Wirklichkeit ist, werden zur Zeit der letzten 7 Plagen plötzlich feststellen, dass sie es dringend nötig gehabt hätten, für den Bau behauen und zugeschnitten zu werden. Sie drückt es hier negativ aus. Dass es am Ende Menschen geben wird, Adventisten geben wird, sie werden aufwachen, aber zu spät. Wenn die Plagenzeit kommt, werden sie aber mal feststellen, ich hätte die Vorbereitungszeit gebraucht, ich habe sie nicht genutzt, es ist zu spät. Und das wird ein schlimmes Erwachen sein, so wie die fünf törichten Jungfrauen aufgewacht sind und es war zu spät. Deswegen ist jetzt die Zeit der Vorbereitung. Wo ich am Ende stehen werde, bei den fünf törichten oder bei den fünf klugen Jungfrauen, entscheidet sich jetzt. Nämlich, dass ich Öl habe. Und der Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Das heißt, dass der Heilige Geist an meinem Leben wirkt. Dass ich jetzt schon mich vom Heiligen Geist verändern lasse. Das ist genau die Unterscheidung zwischen denen, die in der Gemeinde sind und rausgehen werden, die verloren gehen werden, und denen, die zu den klugen Jungfrauen gehören. Die Törichten, die sagen, ja gut, ich warte auch auf Jesus. Ich habe auch mein Leben Jesus gegeben. Aber sie haben nicht genug Öl. Das heißt, sie haben den Heiligen Geist nicht in ihr Leben einwirken lassen. Sie haben gedacht, die Bekehrung reicht. Aber sie wollten nicht ihr Leben von Gott verändern lassen. Während die Klugen haben mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Und sie haben sich Gott ganz hingegeben. Und je mehr Gott sie wieder verändert hat, desto mehr konnte der Heilige Geist wieder wirken. Das ist wie eine gegenseitige Verstärkung. Je mehr der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, desto mehr wird er dein Leben verändern. Und je mehr er dein Leben verändert, desto mehr kann er wieder wirken in deinem Leben. Das ist dieser Kreislauf, der bei den klugen Jungfrauen stattfindet. Die sich vom Heiligen Geist verändern lassen, die das Öl haben. Und das ist genau, was Ellen White hier schreibt, in Early Writings, Seite 71, wo sie sagt, es ist wichtig, sich von Propheten abschleifen und behauen zu lassen. Von welchen Propheten sollen wir uns denn abschleifen und behauen lassen? Es ist ganz klar, es geht darum, dass Gott uns durch Ellen White eine Prophetin geschickt hat, und die hat er uns geschickt, um uns darauf vorzubereiten. Um dir und mir zu sagen, was notwendig ist, wie wir in der letzten Zeit bestehen können. Es gibt eine ganze Reihe Adventisten, die sagen, naja, Ellen White, die war ja eine Prophetin natürlich, aber sie war vor 150 Jahren, da war sie wichtig und notwendig und richtig, aber heute brauchen wir es nicht mehr. Aber ich bin überzeugt, dass gerade für heute ihre Botschaften wichtiger sind als je zuvor. Weil jetzt die Zeit ist, wo wir diese Vorbereitung brauchen für die letzten Tage. Und genau von dieser Vorbereitung schreibt Ellen White. Und wenn wir das nicht lesen oder lesen und nicht befolgen, dann gehören wir zu denen, die sich weigern, sich von Propheten abschleifen und behauen zu lassen. Ich denke, Gott hat uns diese Botschaften gegeben, nicht um uns unbequemes Leben zu geben, sondern um uns zu zeigen, was wir brauchen, um uns unseren Zustand zu zeigen, um uns als Laodicea aufzuwecken. Ich habe von dem Zitat hier einige Punkte wieder zusammengestellt. Sie sagt, wir sollen uns von Propheten abschleifen und behauen lassen. Ich denke, das ist die Zeit, wo wir uns jetzt abschleifen und behauen lassen sollen. Und abschleifen und behauen lassen ist etwas, was zwar wieder ein bisschen wehtun kann, aber was doch im Endeffekt wunderbare Ergebnisse hat. Denn es werden ja die Ecken und Kanten abgeschliffen, die uns selbst vielleicht nicht gefallen. Dann den eigenen Zustand erkennen. Wie kann ich ihn erkennen? Ich selber kann ihn gar nicht erkennen. Ich kann mir nur meinen Zustand zeigen lassen von Gott. Durch sein Wort, durch seine Propheten, durch Ellen White, aber auch, dass ich ihn frage. Dass ich sage, lieber Gott, zeig du mir, wie es bei mir aussieht. Zeig du mir, wo ich Punkte habe, die ich ändern sollte. Obwohl, ich denke, das Problem haben wir meistens nicht mit den Dingen, die wir nicht wissen. Also ich habe das meiste Problem nicht mit den Charakterfehlern, die ich nicht weiß, sondern die meisten Probleme habe ich mit denen, die ich weiß. Und wo ich mich zu kämpfen habe. Deswegen kann aber auch Gott mich nur dann wieder weiterführen, wenn er mir auch einen Sieg schenkt. Wenn ich mich nicht von Gott zum Sieg führen lassen möchte, dann wird er mir auch nicht den zweiten und dritten und vierten zeigen zur Veränderung. Und dann werde ich irgendwann beim Sessel wieder mich zurücklehnen und werde sagen, naja, es reicht auch so. Den eigenen Zustand erkennen, das ist ganz wichtig. Ein weiteres Zitat, Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 58. Jeder muss jetzt auf den Knien vor Gott die Bibel mit dem demütigen, gelehrigen Herzen eines Kindes durchforschen, wenn er wissen möchte, was der Herr von ihm verlangt. Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Ich denke, das Zitat, was sie hier sagt, meint nicht, dass wir aus eigener Kraft unsere Fehler überwinden können. Man könnte das Zitat so verstehen, aber das meint sie ganz sicher nicht. Wenn sie sagt, es bleibt uns überlassen, sicherlich ist es etwas, wo Gott uns den Sieg schenkt. Denn aus eigener Kraft können wir keinen Sieg erleben über Sünde, über Charakterfehler. Aber ich denke, das Zitat ist ganz wichtig. Sie sagt nämlich, dass wir erstens in der Bibel forschen sollen, unter Gebet die Bibel zu durchforschen, auf den Knien. Und ich frage dich, wie viel Zeit hast du jeden Tag dafür, Gottes Wort zu lesen? Und ich meine jetzt nicht deine geistliche Nahrung, die du aus zweiter Hand bekommst, also irgendwelche christlichen Bücher, die auch gut sind und die auch durchaus lesenswert sind, oder in der Kalenderzettel, wo wir nur Gedanken anderer nachdenken, sondern Gott möchte, dass du aus der Quelle, aus der ursprünglichen Quelle, aus der ersten Quelle, aus seinem Wort direkt schöpfst. Das braucht manchmal ein wenig Anstrengung. Aber wenn man das tut, dann wird man erleben, wie Gott zu einem spricht und wie sich einem Wahrheiten öffnen und wie Gott große Dinge uns offenbart. In Jeremia 33, Vers 3 heißt es, das ist ein wunderbarer Text. Jeremia 33, Vers 3. Und das gilt genau für diesen Punkt. Wenn er sagt, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Gott möchte dir unfassbare Dinge offenbaren. Wodurch? Indem du betest und sein Wort studierst und mit offenem Herzen studierst und immer wieder fragst, lieber Gott, was möchtest du mir sagen? Durch dein Wort. Und ich denke, da reichen 5 Minuten am Tag nicht aus. Und wenn du nicht mehr als 5 Minuten Zeit hast, dann musst du dir überlegen, was von deinem Tagesplan du wegstreichen solltest. Und ob du vielleicht doch auf die Nachrichten verzichten könntest. Das ist eine halbe Stunde vielleicht, anstelle der Nachrichten zu gucken. Oder auf irgendwas anderes. Die Frage ist immer, wofür nehme ich mir die Zeit? Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mehr zu tun hatte als Jesus Christus, als auf der Erde war. Er hat in 3,5 Jahren mehr getan, als alle anderen Menschen im ganzen Leben überhaupt tun können. Und er wäre der Erste gewesen, der hätte sagen können, ich habe keine Zeit. Lieber Gott, muss jetzt gehen, kannst später auf mich warten. Und er war der Mensch, der am meisten Zeit dafür verwandt hat, in der Bibel zu forschen, im Alten Testament damals, und mit Gott im Gebet verbunden zu sein. Und gerade deshalb, weil er so viel Zeit dafür hatte, konnte er so viel anderes tun. Das heißt, das bedeutet, wenn du in der Bibel studierst, wenn du in der persönlichen Andacht mit Gott verbunden bist und im Gebet bei Gott bist, dann ist das eine Zeitersparnis. Weil dir Gott nämlich das zeigt, was du wirklich tun sollst. Und all die unwichtigen Dinge wird dir dann zeigen, die kannst du weglassen. Dann hast du viel Zeit gespart. Unter Gebet die Bibel durchforschen. Wir als Adventisten sind bekannt als Menschen des Wortes. Aber die Frage ist, sind wir es wirklich immer noch? Und es reicht nicht aus, nur am Freitagabend die Lektion zu studieren und dann zu sagen, jetzt habe ich mein Wochenpensum gemacht. Nein, Gott möchte uns in seinem Wort wirklich jeden Tag was draus schöpfen. Dann überwinden von Charakterfehlern. Wie kann ich Charakterfehler überwinden? Da werden wir morgen Nachmittag drüber sprechen. Das ist ein wichtiger Punkt. Noch ein Zitat. Testimonies zum Ministers. Der Herr ruft zu vereintem Handeln auf. Wohlorganisierte Anstrengungen müssen gemacht werden, Arbeiter zu gewinnen. Der Herr hat arme, aufrichtige, demütige Seelen, die er an eure Stelle setzen wird, die nie solche Gelegenheiten gehabt haben, wie ihr sie hattet. Sie konnten sie nicht haben, weil ihr versäumtet, euch vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Wir können sicher sein, dass diejenigen, die nicht am Frühregen teilhaben, noch ihn würdigten, dann, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, auch den Wert des Spätregens nicht schätzen werden. Sind wir aber wahrhaft Gott geweiht, dann wird seine Liebe durch den Glauben in unserem Herzen wohnen und wir werden freudig unsere Pflicht nach Gottes Willen tun. Ganz wichtiges Zitat hier. Wenn wir es versäumen, wenn wir Gott an unsere Stelle andere setzen, Gottes Werk wird beendet werden. Das wissen wir. Die Verheißung ist da. Gottes Gemeinde wird den Sieg haben. Die Frage ist nur, ob mit oder ohne dir. Und hier sagt er jetzt, der Herr ruft zu vereintem Handeln auf. Wir sollen nicht nur Einzelkämpfer sein, sondern gemeinsam handeln. Wohlorganisierte Anstrengungen müssen gemacht werden, Arbeiter zu gewinnen. Ich habe das nochmal zusammengefasst. Vereintes Handeln. Einheit. Dass wir mehr und mehr zur Einheit finden. Und wenn wir als Gemeinde uns das Ziel setzen und das Ziel haben, Menschen für Gott zu gewinnen, die Mission an die erste Stelle zu setzen, das ist der Auftrag, den Gott an die Gemeinde gegeben hat, dann wird auch alles andere dem untergeordnet werden. Und dann werden manche persönlichen Eitelkeiten nicht mehr so ins Gewicht fallen. Und Aufrichtigkeit und Demut. Aufrichtigkeit, Demut. Das heißt, dass wir auch bereit sind, auch mal nachzugeben und den unteren Weg zu gehen. Und sie sagt dann noch an dem Zitat, vom Heiligen Geist leiten lassen. Dass ich mich innerlich dafür öffne. Dass ich Ja dazu sage. Dass ich mich nicht innerlich verschließe. Es ist gefährlich, sich dem Heiligen Geist zu verschließen. Und dann geschieht es ganz schnell, dass man irgendwie sich daran gewöhnt, man stumpft ab und man merkt gar nicht, wie man geistlich verhungert. Das sind die Vorbereitungen für den Spätregen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Dinge, diese Beziehung zu Gott, das Überwinden von Charakterfehlern, die Einheit, das auch mal den unteren Weg zu gehen, die Demut, die gemeinsame Mission, dass das Dinge sind, die eigentlich wir alle schon wissen. Das ist nichts Neues, was ich euch sage. Aber es ist ganz besonders wichtig, diese Dinge verstärkt zu praktizieren, um die persönliche Vorbereitung und die Vorbereitung der Gemeinde, uns als Gemeinde, auf den Spätregen zu bekommen. Was sind die Folgen des Spätregens, die Früchte des Spätregens? Wozu gibt Gott den Spätregen? Damit möchte ich dann schließen. Es sind drei Dinge. Erstens, der Spätregen ist die Voraussetzung für den lauten Ruf. Zweitens, es ist die Vorbereitung für die letzte Zeit der Trübsal. Und drittens, Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Und zwar, ich habe da noch drei Zitate dazu. Die muss ich mal schnell heraussuchen. zum ersten Punkt, Voraussetzung für den lauten Ruf. Es heißt im großen Kampf, Seite 612, 613, das große Werk des Evangeliums wird mit keiner geringeren Offenbarung der Macht Gottes schließen als derjenigen, die seinen Anfang kennzeichnete. Die Weissagungen, die in der Ausgießung des Frühregens am Anfang der frühchristlichen Zeit ihre Erfüllung fanden, werden sich am Ende der christlichen Geschichte noch einmal im Spätregen erfüllen. Diener Gottes mit leuchtendem und vor heiligem Eifer strahlendem Angesicht werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. Tausende werden die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden gewirkt, Kranke geheilt werden. Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Das heißt, hier beschreibt sie, dass der Spätregen kommt, und dann beschreibt sie gleich anschließend, sieht sie, wie hier der laute Ruf verkündigt wird, wo Tausende die Botschaft verkündigen werden. Das heißt, dass wenn der Heilige Geist kommt, der Spätregen kommt, dass dann die Folge sein wird, dass wir die Botschaft von Jesus noch stärker an die ganze Welt, an die Menschen, an unsere Umgebung weitersagen werden. Viele Adventisten verwechseln den lauten Ruf und den Spätregen. Sie denken, der Spätregen ist nur der laute Ruf. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Der Spätregen heißt erst, dass der Heilige Geist kommt und wirkt. Und die Folge ist erst, dass wir denn dass die Botschaft mit noch größerer Kraft und Macht verbreiten werden. Aber der Spätregen hat noch mehr Früchte. Die zweite Frucht ist, dass wir für die letzte Zeit der Trübsal vorbereitet werden. Das heißt im großen Kampf, Seite 614, Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet, es hat den Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Frühe Schriften, Seite 76, zu der Zeit wird der Spätregen des Herrn kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Ist ganz wichtig. Das heißt, der Spätregen ist nicht nur dazu da, dass wir missionieren, sondern auch, dass wir selbst in der Zeit der Trübsal, in der Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Nämlich dann wird Jesus nicht mehr unser hoher Priester sein. Er wird dann das himmlische Heiligtum verlassen haben, sein Gericht beendet haben, und wir stehen dann ohne Mittler vor Gott da. Und dann wird der Heilige Geist, der im Spätregen gekommen ist, auf uns sein, bei uns sein und wird uns dann festhalten, damit wir überhaupt bestehen können in der Zeit. Deswegen hat der Spätregen auch die Funktion, uns zu festigen, uns zu stärken für uns als Gläubige selbst. Denn wir könnten aus eigener Kraft niemals in dieser Zeit selbst bestehen. Und das dritte, Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Testimonies zum Minister 505, 506. Der Spätregen, der die Ernte der Erde reifen lässt, stellt die geistliche Gnade dar, die die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorbereitet. Also Ellen White sagt, der Spätregen bereitet uns auch vor für Jesu Wiederkunft. Das heißt, es ist also nicht nur eine Sache, dass wir den lauten Ruf dann verkündigen werden, sondern dass wir dann auch selbst vorbereitet werden. Wie der laute Ruf, wie das sein wird, wenn der kommt, da geht es morgen in der Predigt rum, morgen Vormittag. Das wird spannend werden, zu erleben, was Gott verheißen hat im lauten Ruf, was das ist, wie das kommt und wie wir daran teilhaben können. Und die anderen beiden Dinge, Vorbereitung auf die Zeit der Trübsal und auf Jesu Wiederkunft, da werden wir morgen Nachmittag und am Sonntag noch drüber sprechen. Ich habe noch ein Zitat. Voraussetzungen für den lauten Ruf. Ach, das sind die Zitate, die ich gerade genannt habe. Die können wir nochmal überspringen. Ich habe sie doch dabei gehabt. Wenn wir die falschen Manifestationen der satanischen Wirksamkeit in der nachgeahmten Erweckung sehen, sollten wir uns dann nicht nach den echten Manifestationen des Heiligen Geistes im Spätregen sehnen? Die falschen als solche zu erkennen ist wichtig, aber es ist noch viel wichtiger, die echte Manifestation zu haben. Es ist möglich, dass wir uns vor der Nachahmung so sehr fürchten, dass wir darüber versäumen, die echte Gabe des Heiligen Geistes zu schätzen und haben zu wollen. Ich denke, es wäre gefährlich, wenn wir sagen, die Charismatiker sind alle schlecht und das ist nicht Gottes Geist und deswegen dürfen wir nichts irgendwie, was damit zusammenhängen könnte, zulassen. Denn vieles, was bei den Charismatikern geschieht, ist ja eine Kopie dessen, wie Gott auch wirkt. Es sieht ja sehr ähnlich aus, wie das Wirken Gottes. Deswegen müssen wir uns fragen, wie können wir es unterscheiden? Wir brauchen gerade in der letzten Zeit, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ganz besonders diese Gabe der Geisterunterscheidung. Dass wir erkennen, wo der falsche Geist wirkt. Aber auch, dass wir erkennen, wo Gottes echter Heiliger Geist wirkt. In uns, in der Gemeinde, wie wir es fördern können und wie wir selbst dabei sein können. Eine Geschichte zum Schluss. Vor über 100 Jahren gab es eine große Erweckung in Wales. Wie begann diese geistliche Erweckung? Bei einer einfachen Gemeindeversammlung in einer kleinen Stadt in Wales erhob sich ein kleines Mädchen. Sie war aufgeregt und konnte nur den einen Satz sagen: Ich habe Jesus so lieb. Sie setzte sich dann wieder hin. Und Gott benutzte dieses kleine Zeugnis, dieses kleinen Mädchens, um in anderen auch die Begeisterung für Jesus zu erwecken. Der Heilige Geist wirkte mächtig. Junge Menschen bekannten ihre Sünden und bezeugten, ein neues Leben in Christus führen zu wollen. Die Erweckung verbreitete sich in der ganzen Stadt und lief wie ein Feuer durch ganz Wales. Und dann kamen Zeitungsreporter und sie wollten gerne von London, sie wollten gerne wissen, wo denn die Erweckung wäre, um aus erster Hand von dieser mächtigen Erweckung berichten zu können. Bei ihrer Ankunft in Wales fragte einer von ihnen, einen Polizisten, wo die Erweckung überhaupt wäre. Der Polizist richtete sich zu seiner ganzen vollen Größe auf, legte die Hand aufs Herz und sagte, hier in dieser Uniform. Das heißt, wenn wir uns fragen, wo denn die Erweckung ist, nach der wir uns sehnen, dann fangt nicht an zu überlegen und sagt, Bruder X und Schwester Y, die könnten das brauchen. Wo fängt die Erweckung an? Hier, in meinem Herzen. Und die Erweckung kann nur jeder selbst persönlich in seinem Leben erleben. Und wenn jeder persönlich mit Christus konsequent lebt und ernst macht, dann wird es auch eine Erweckung in der Gemeinde geben. Aber diese Erweckung kann nur der Heilige Geist in uns und durch uns wirken. Und ich bete darum, dass der Heilige Geist in diesem Wochenende ganz besonders wirken möchte. Ich bete darum, dass wir am Ende dieses Wochenendes, wenn wir am Sonntagmittag das Wochenende beschließen werden, nicht mehr die gleichen sind wie jetzt. Dass Gott uns verändert durch seinen Geist. Dass er in uns Blockaden abbaut, dass er uns Dinge offenbart und dass er eine Erweckung in uns anfängt, die nicht wieder aufhören wird, bis er kommt. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du damals, als du auf der Erde warst und den Himmel fuhrst, den Jüngern versprochen hast, den Tröster, den Heiligen Geist, deinen Stellvertreter zu schicken. Wir können in der Bibel nachlesen, dass er gekommen ist und mächtig gewirkt hat. Wir danken dir, dass er heute noch da ist, dass er auch jetzt noch wirkt. Aber Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dass er noch viel mehr wirken möchte. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du den Spätregen ausgießen möchtest. Wir bitten dich, dass du auch die Bedingungen dafür in uns schaffst und durch uns schaffst. Herr, lass alles, was zwischen dir und uns steht, was deinen Heiligen Geist noch hindert, lass uns das zur Seite räumen. Hilf, dass wir Zeit haben für dich, für das Studium deines Wortes, für das persönliche Gebet, für unsere persönliche Andacht mit dir. Vergib, Herr Jesus, wenn wir manchmal nicht auf den anderen zugegangen sind. Wenn wir manchmal nicht um Vergebung gebeten haben. Vergib, wenn wir manchmal unsere Beziehung zu dir vernachlässigt haben. Vergib uns, wenn wir manchmal unseren eigenen Zustand nicht erkennen wollten. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns veränderst. Dass unsere Beziehung zu dir mit jedem Tag enger und tiefer und schöner werden. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist mit jedem Tag mehr in uns und durch uns wirkt. Schenke uns das Brennen ins Herz, auch für die Verlorenen zu wirken. Herr Jesus, wir freuen uns schon darauf, wenn wir diese enge Beziehung, die wir jetzt zu dir haben, wenn wir sie dann in der Ewigkeit mit dir weiterführen dürfen. Herr, wenn wir dann, wenn du wiederkommst, dann bei dir sein dürfen und dich dann von Angesicht schauen dürfen. Herr Jesus, und darauf warten wir und danach sehen wir uns und darum bitten wir dich, komm doch bald. So bleibe du bei uns mit deinem Segen. Segne auch diesen Sabbat, der jetzt vor uns liegt. Hilf, dass wir ihn auch so verbringen können, dass du deinen Segen darauf legen kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen.